So kurz vor Weihnachten, da würden so einige von uns gern mal die anderen fragen, warum wir eigentlich Weihnachten feiern. Zumindest unter uns ist die Antwort nicht schwer zu finden. Letzte Woche hatten wir zum Beispiel am Samstag den Primetime Special und der nannte sich Jesus Birthday Party, also die Jesus-Geburtstagsfeier. Okay, das war jetzt also nicht allzu schwer. Wir feiern also Jesu Geburt. Aber eine weitere Frage, die sich daraus ergibt, ist vielleicht, warum feiern wir eigentlich Jesu Geburtstag? In gut reformatorischer Tradition kommt man da ganz schnell auf die Antwort, so wie man das auch gerade schon bei dem Text von Jochen Klepper gehört hatten, nämlich Ostern. Ich will heute aber mal nicht ganz so weit gehen bis Ostern, sondern will einfach mit euch zusammen mal den Texte anschauen, der so die Voraussetzungen dafür gibt, wie es zu Jesu Geburt gekommen ist und der uns zeigt, was das für ein großartiger Plan ist, den Gott hier vorhat für die Menschheit. Die klassische Weihnachtsgeschichte, die man morgen überall in den Gemeinden und Kirchen hören kann, die kommt aus dem Lukas-Evangelium im 2. Kapitel. Und nichts ist also jetzt naheliegender, uns mal das 1. Kapitel anzuschauen. Das Lukas-Evangelium ist im Grunde genommen auch eine Art Brief. Und nach dem ersten Briefanfang hören wir die Geschichte von dem Priester Zacharias und seiner Frau Elisabeth. Die beiden waren also schon älter, hatten aber nie Kinder bekommen. Elisabeth war unfruchtbar, aber eines Tages erschien Zacharias im Tempel ein Engel, Gabriel. Gabriel kündigte ihm dann an, dass er einen Sohn mit Elisabeth bekommen würde. Und den sollten sie Johannes nennen, später bekannt als Johannes der Täufer. Und dieser Johannes, der wird das Volk darauf vorbereiten, dass sein Herr, sein König kommt. Zacharias hat es wohl nicht ganz geglaubt und hat dann noch gesagt, ja, wie soll denn das sein? Wir haben doch bisher nie Kinder gehabt, wir sind so alt und Elisabeth ist wohl auch unfruchtbar. Und der Engel machte ihn dann zur Strafe vorübergehend stumm, bis diese Verheißung eingetroffen war und Johannes zur Welt gebracht wurde. Der Abschnitt für die heutige Predigt nun erfolgt hier drauf. Und wer seine Bibel mit aufschlagen will, der kann das eben tun an Lukas 1. Und ich lese zunächst die Verse 26 bis 38. Als Elisabeth im 6. Monat schwanger war, wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt namens Nazareth in Galiläa zu einer unverheirateten Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids verlobt. Der Name der jungen Frau war Maria. Der Engel ging zu ihr und sagte, sei gegrüßt, Gnadenbeschenkte, der Herr ist mit dir. Aber Maria war von den Worten überrascht und überlegte, was diese Begrüßung wohl heißen soll. Der Engel sagte zu ihr, hab keine Angst, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, und du sollst ihn Jesus nennen. Dieser wird groß und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird für immer als König über das Haus Jakob herrschen und sein Königreich wird kein Ende haben. Maria sagte zu dem Engel, wie soll das möglich sein, denn ich habe mit keinem Mann geschlafen. Der Engel antwortete ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich bedecken. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Auch deine Verwandte Elisabeth ist in ihrem hohen Alter mit einem Sohn schwanger geworden. Sie ist nun schon im 6. Monat, obwohl es hieß, sie wäre unfruchtbar. Denn was Gott sagt, das wird geschehen. Maria sagte, ich bin Gottes Dienerin. Es soll mit mir geschehen, was du sagst. Dann ging der Engel weg von ihr. Wie bei Elisabeth kommt also hier auch der Engel Gabriel zu Maria. Und Maria wird hier beschrieben als eine junge Frau. Die Geschichte an sich ist jetzt ja nicht allzu schwer zu verstehen, deswegen gehe ich hier mal kurz etwas wie einen Exkurs näher drauf ein. Das griechische Wort, das hier steht, ist Parthenos. Und um dieses Wort Jungfrau, beziehungsweise junge Frau, da gab es in den letzten Jahren mal so einige Diskussionen, das hat man immer wieder gehört. Ich glaube auch die Frau Käser, Bischöfin, hat sich da ziemlich bekannt ist die dafür geworden. Auf jeden Fall geht es bei diesem griechischen Wort um ein geschlechtsreifes Mädchen, also eine junge Frau, unverheiratet, im Fall Maria also verlobt. Und dieses Wort wird im Griechischen immer und vor allem im religiösen Kontext immer von jungen Frauen verwendet, die keinen sexuellen Kontakt hatten. Also Jungfrauen. Diesen Jungfrauen wurde in diesem religiösen Kontext dann eben eine besondere Reinheit und besondere Fähigkeiten zugeschrieben. Im Matthäustext, da wird das Wort aus dem Hebräischen übersetzt, weil dort auf eine, aus Jesaja 7, Vers 14 auf eine Prophetie zurückgegriffen wird, wo steht, dass als Zeichen ein junges Mädchen kommen wird und es wird ein Kind gebären. Und dieses Wort, was da im Hebräischen steht, Alma heißt es, ist nicht ganz eindeutig als Jungfrau. Das kann auch einfach von der Jungfrau gesagt werden. Aber das Wichtige ist, dass wir im Neuen Testament die griechische Übersetzung haben und da ist der Begriff am allerbesten und fast eigentlich nur eindeutig mit Jungfrau zu übersetzen. Die Absicht, die dahinter steckt, ist ja eigentlich auch klar. Man will versuchen, dann irgendwie menschlich zu erklären, dass es eben kein Geheimnis und kein Wunder war, sondern Maria hat halt dann doch irgendwie sexuellen Kontakt gehabt mit Josef oder irgendeinem anderen Mann und so ist halt Jesus zustande gekommen. Wenn wir aber den biblischen Text ernst nehmen wollen, dann müssen wir hier die rote Karte zeigen. Ein viel wichtigerer Vers hier ist nämlich auch noch später, dass Maria selber sagt, wie kann das denn sein? Ich habe doch überhaupt keinen Mann erkannt, beziehungsweise also mit keinem Mann geschlafen. Deswegen können wir auch mit dem apostolischen Glaubensbekenntnis, ich frage jetzt nicht, wer das auswendig kann, sagen, empfangen vom Heiligen Geist und geboren von der Jungfrau Maria. Josef war also nicht beteiligt und das Kind wurde vom Heiligen Geist gezeugt. Dazu fällt mir übrigens ein ganz netter Witz ein. Das kam vorgestern oder so bei den Kulturtipps auf irgendeinem dritten Programm als Teil eines etwas witzigen Krippenspiels. Und die Szene war dann folgende. Maria und Josef, die sitzen im Stall, auf Strohballen im Stroh. Vor ihnen steht so eine richtig schöne Holzkrippe. Maria hat gerade erst entbunden und nun schauen sie stolz das kleine neugeborene Kind an. Und dann beugt sich Josef genauer über das Baby, schaut sich's an und meint dann, Maria, er sieht mir ja gar nicht ähnlich. Und daraufhin entgegnet Maria, Gott sei Dank. Also ich fand das ganz nett und es ist wirklich auch ganz wahr, weil Josef hat damit nichts zu tun gehabt. Es ist eben eher wie bei der Erschaffung von Adam. Auch hier wie das Erschaffen des Menschen, das Wirken des Heiligen Geistes. Und er hat in Maria Jesus geschaffen und hervorgebracht. Und diese ganze Sache wurde so perfekt eingefädelt und geplant von Gott. Und Gott hat es so offenbart und Maria erzählt. Und nun nochmal zurück zu der Fragestellung vom Anfang. Warum wurde Jesus also jetzt geboren? Und darauf gibt der Engel eigentlich schon die richtigen Antworten. Das wäre nämlich zum einen, er wird groß und Sohn des Höchsten genannt werden. Beziehungsweise in dem zweiten Teil von dem, was wir bis jetzt gelesen haben, er wird heilig und der Sohn Gottes genannt. Und zweitens, er wird den Thron seines Vaters David besteigen und als König ewig über Israel herrschen. Und im Alten Testament wurde dem König David genau das vorhergesagt. Dein Nachkomme wird quasi ein ewiges, ein perfektes, ein absolut gerechtes Königreich aufbauen. Und das haben Generationen von Israeliten und Juden erwartet. Der Gesalbte, der kommen wird, um sein Volk wieder zu einen und gerecht über sie zu herrschen und sie zu leiten. Das ist also Gottes genialer Plan für sein Volk, für die ganze Menschheit. Und dieser Plan soll nun in Erfüllung gehen. Und mittendrin ist dieses Mädchen Maria. Sie hat genauso wie die anderen Juden eben darauf gehofft, dass diese Erfüllung oder dass diese Verheißung in Erfüllung geht. Der König kommt. Und Maria wurde von dieser großartigen Neuigkeit ziemlich überrascht. Doch sie vertraute jetzt Gott und seinem Plan für das Volk. Und sie vertraute Gott für den kleinen Teilplan für sie. Und so bezeichnet sie sich am Ende dieses Abschnitts eben als die Dienerin Gottes. Und diesen Aspekt jetzt, dass Gott einen Plan für Marias Leben hat, den will ich auch heute uns ans Herz legen. Und ich bin überzeugt, dass Gott für jeden von uns einen ganz bestimmten Plan hat für sein Leben. Gott hat diesen riesigen, großen Masterplan, nämlich die Menschen zu retten, sich mit ihnen zu versöhnen und als König und Herr über sie und mit ihnen zu herrschen. Und diesen Plan hat er auch nie aufgegeben, sondern der geht jetzt mit Jesus in Erfüllung. Und wir sind alle mittendrin in diesem Plan. Er hat angefangen, ist noch nicht komplett vollendet, so dass wir jetzt sagen können, ja, Jesus ist da, das Königreich ist da, sondern wir sind alle mittendrin, auch jetzt, und bauen mit an diesem Plan, auf ganz verschiedene Weise. Und quer durch die Bibel hat Gott immer wieder Leute wie du und ich verwendet und berufen, sich in seinen Plan einzubringen. Da war zum Beispiel Mose im Alten Testament, sicher nicht perfekt. Da war Petrus im Neuen Testament, auch alles andere als perfekt. Ganz normale Menschen. Aber es waren Menschen mit einem ganz konkreten Plan Gottes für ihr Leben. Und sie waren auch nicht sofort bereitwillig, das zu tun, was Gott ihnen aufgetragen hat. Wenn sie aber dafür bereit waren, haben sie versucht, so gut wie möglich und vor allem mit Gottes Kraft und Hilfe seinen Plan zu verfolgen. Und so macht es Mut, auf Gottes Plan zu vertrauen. Manchmal klingt es vielleicht auch richtig verrückt. Man denkt jetzt nur an diese Geschichte hier mit Maria und wie sie sich gefühlt haben muss. Manchmal kann man es vielleicht auch nicht ganz verstehen, aber Gott wird die Kraft und die Fähigkeiten dazu geben. Nicht jeder muss ja die Mutter Jesu werden oder sein oder wenigstens mal zumindest ein Pastor oder sowas in der Richtung. Nee, ich bin überzeugt davon, dass es auch ganz kleine andere Pläne gibt fürs Leben. Zum Beispiel im Beruf ein Zeugnis sein für den Nächsten. Zum Beispiel als Lehrer in der Schule ein Zeugnis für seine Schüler zu sein. Deswegen nochmal, vertrau auf den Plan Gottes für dein Leben. In dem ersten Teil haben wir jetzt also gesehen, dass Maria Gott vertraut hat. Aber die Erzählung geht noch weiter. Und dazu lese ich jetzt die Verse 39 bis 45. In diesen Tagen brach Maria auf und eilte in eine Stadt im hügeligen Land von Judäa. Sie ging in das Haus von Zacharias und grüßte Elisabeth. Als Elisabeth Marias Gruß hörte, hüpfte das Kind in ihrem Bauch und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt. Sie schrie laut auf und sagte, gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wie komme ich zu der Ehre, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Bauch. Du kannst dich glücklich schätzen, denn du hast geglaubt, dass geschieht, was dir vom Herrn gesagt wurde. Maria hört also hier vom Engel Gabriel eine total interessante Neuigkeit über ihre Verwandte Elisabeth. Vielleicht hat sie auch das Schicksal oder diese traurige Geschichte von Elisabeth gekannt und wusste, sie hat nie Kinder bekommen. Und es ist ja auch wirklich kein schönes Schicksal für ein Ehepaar, wenn es keine Kinder bekommen kann. Und jetzt die Neuigkeiten. Elisabeth hat im fortgeschrittenen Alter tatsächlich mit dem Mann Zacharias noch ein Kind bekommen. Und Maria reist daraufhin ganz schnell zu ihr, um das zu sehen, was der Engel ihr da vorher gesagt hat. Und bei der Begrüßung, da passiert jetzt was ganz Tolles. Und ich finde diese Beschreibung ja total goldig auch. Ne? Dass hier das ungeborene Baby Johannes in ihrem Leib einen Freudensprung macht. Also ich kann es nicht nachvollziehen, aber vielleicht können es ja einige von unter uns, ein paar Mütter vielleicht, die nachvollziehen können, wenn das Kind da so in einen tritt und, oder boxt oder was weiß ich was macht. Aber an dieser Stelle wird es jetzt Elisabeth ganz offenbar. Sie wird vom Heiligen Geist erfüllt. Und dazu noch kurz etwas. Der Lukas hat ja dieses Evangelium geschrieben und die Apostelgeschichte. Und in beiden biblischen Büchern kommt der Heilige Geist ziemlich oft vor. Und er hat da eine bestimmte Funktion. Und eine der Funktionen ist, dass, wenn der Heilige Geist da ist, dass er dem Menschen was offenbart oder ihn leitet und führt. Und das ist genau das, was hier dann gesagt wird. Elisabeth wird vom Heiligen Geist erfüllt und Gott offenbart ihr quasi jetzt durch diesen Freudensprung des Johannes, dass hier vor ihr die Mutter ihres Herrn steht. Und weil Maria Jesus, den Herrn, in sich trägt, deswegen ist sie auch in ganz besonderer Weise eine gesegnete Frau und, oder eine, die gesegneteste unter den Frauen. Das heißt hier aber, dass, als Elisabeth es sagt, der Fokus ganz klar auf Jesus gerichtet wird. Die Mutter meines Herrn steht hier. Und wenn man jetzt mal das katholische Ave Maria nimmt, das ist ja quasi aus dieser Stelle hier abgeleitet. Und ich lese das mal vor. Das lautet nämlich, gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Das Ave Maria richtet leider nicht so, wie wir es eigentlich im biblischen Text haben, den Fokus auf Jesus, den Herrn, sondern leider auf die Maria. Stimmt also hier nicht ganz überein. Das Wichtige ist zu wissen, wir schauen auf Jesus, den kommenden Herrn. Und dadurch, dass Maria jetzt kommt und sieht, die Elisabeth ist tatsächlich schwanger und bekommt ein Kind, dadurch kann sie dann ganz genau wissen, was Gott sagt, das geschieht tatsächlich. Und so wird sie hier in ihrer Gewissheit und ihrem Vertrauen an Gott gestärkt. Jetzt komme ich wieder zurück. Wie ist das jetzt mit dem Plan Gottes für mein Leben oder für dein Leben? Vielleicht bin ich mir manchmal nicht ganz sicher, was ist denn überhaupt der Plan Gottes? Wie sieht's denn aus? Oder was kann ich in dieser Situation auch tun? Und da ist es in Zeiten der Unsicherheit manchmal wirklich eine gute Idee, nachzusehen, was Gott eigentlich schon getan hat oder was er gerade tut. Klar ist, wer nur nach hinten schaut, der kommt auch nicht richtig vorwärts. Und so ist eben das Zurückschauen oder das, mal um sich zu schauen, nur ein Mittel zum Zweck, nach vorne weiterzugehen. Und wir können daraus dann eben den Mut schöpfen, auch wieder den Weg frisch anzupacken. Und die Taten Gottes, die werden in der Bibel ganz oft dafür auch verwendet, quasi vom Volk einmal zurückzuschauen, was hat Gott eigentlich schon für uns getan. Zum Beispiel den Exodus, also den Auszug aus Ägypten, der wird oft dafür verwendet, dem Volk nochmal klarzumachen, Gott ist tatsächlich vertrauenswürdig. Er hat wunderbar schon in der Vergangenheit an uns gehandelt und er geht jetzt unseren Weg weiter mit. Und ich habe auch selber erlebt, dass Gott wirkt und führt. Ich habe das in meinem Leben gesehen und ich habe es im Leben von anderen gesehen. Und ich finde es total faszinierend, selber das dann auch zu spüren, dass daraus einfach Vertrauen rauswächst, zu sehen, okay, hier wirkt Gott. Also wird er auch seinen Weg mit mir persönlich weitergehen. Und deswegen sage ich auch hier nochmal, schau, welche Pläne Gott schon erfüllt hat. In dem letzten Teil sehen wir jetzt eigentlich die einzig angemessene Möglichkeit, auf diese wunderbare Gewissheit zu antworten. Und die zeigt sich hier jetzt auch in unserem Text. Und Marias Reaktion steht hier in den Versen 46 bis 56. Maria sprach, meine Seele preist den Herrn und mein Geist ist voller Freude über Gott, meinen Retter, weil er die Niedrigkeit seiner Dienerin wertgeschätzt hat. Denn von nun an werden mich alle kommenden Generationen glücklich schätzen, weil der Mächtige Großes an mir vollbracht hat. Heilig ist sein Name und seine Barmherzigkeit gilt von Generation zu Generation denen, die ihn respektieren. Er übt richterliche Gewalt aus mit seinem Arm, indem er die Hochmütigen mit den Plänen ihrer Herzen zerstreut. Er stützt die Herrscher von ihren Drohnen und erhöht die Niedrigen. Die Bedürftigen erfüllt er mit Gutem, die Wohlhabend schickt er leer davon. Er ist seinem Kind Israel zur Hilfe gekommen, um an seine Barmherzigkeit zu denken. So wie er es unseren Vorfahren zugesagt hat, Abraham und sein Nachkommen für immer. Maria blieb dann für 3 Monate bei Elisabeth, bevor sie nach Hause zurückkehrte. Das ist also die einzig angemessene Möglichkeit, darauf zu reagieren, Gott zu loben. Und damit gehe ich nochmal zurück zum Anfang des Textes zurück. Maria und die anderen Juden natürlich haben auf ihren König und Messias gewartet. Und Maria ist diejenige, die ihn zur Welt bringen soll. Gott hat diesen Plan mit ihr vor und er führt ihn auch durch. Wenn man sich vorstellt, dass Maria damals vielleicht so um die 15 Jahre alt war, vielleicht sogar noch jünger, kann man ihren Lobpreis vielleicht noch besser verstehen. Maria, das Mädchen, nicht mal verheiratet und erst recht keine Lebenserfahrung. Und sie wird von Gott ausgewählt, den Messias zur Welt zu bringen. Im Vers 17 wird Elisabeth über das Wirken ihres Kindes Johannes vorhergesagt: So wird er dem Herrn ein Volk zuführen, das auf sein Kommen vorbereitet ist. Es geht also um das Kommen des Herrn. Und Maria formuliert dies, oder in diesem sogenannten Magnificat, das haben vielleicht schon manche gehört, das heißt also Lobgesang, was durch sein Kommen eigentlich dann geschehen wird. Nämlich, er stellt die Welt quasi auf den Kopf. Er erniedrigt die Hohen und die Niedrigen erhöht er. Er beschenkt die, die nichts haben, und die, die schon alles haben, die gehen mit leeren Händen davon. Und er kommt seinem Volk zur Hilfe. Sein Volk, das nach Gottes eigenen Worten das Geringste unter den Völkern ist. Und das Volk, das ehrt Gott. Und er macht es zum wichtigsten Volk auf der Erde. Und es ist eben Gottes Barmherzigkeit, die sich nun erweisen wird. Und deswegen kann Maria gar nicht anders als Gott loben für seinen großartigen und lang erwarteten Plan. Und wenn du nun mal in deinem Leben zurückschaust und überlegst, wie Gott dich geführt hat. Und ich meine jetzt nicht unbedingt die letzten Tage, und man könnte dann sagen, ja, eigentlich ist in den letzten Tagen sowieso alles schief gelaufen. Ich denke jetzt mal ganz konkret dran, zurückzuschauen auf das Positive, was schon Gott getan hat in deinem Leben. Manchmal muss man sich halt, wie gesagt, einfach wirklich dazu zu zwingen, mal zurückzuschauen, was hat Gott Positives, wie hat er gewirkt, wie hat er mich geführt, geleitet und bewahrt. Und das Positive, das macht den Mut, weiter nach vorne zu schauen und drauf loszugehen. Den Blick auf den Plan zu richten, den Gott fürs Leben hat. Und manchmal gehört vielleicht in den Plan auch Schmerzhaftes. Aber man kann man nicht trotzdem anders als Gott zu loben? Ich bin zwar mit 30 Jahren noch ziemlich jung für die meisten. Und viele denken jetzt vielleicht, naja, was will der da vorne eigentlich mit seinen 30 Jahren erzählen von Leben? Aber relativ gesehen macht jeder, ob er jetzt 15 oder 75 ist, Verschiedenes mit Gott durch. Und Gott hat mit jedem, jung oder alt, auch einen Plan für sein Leben. Und dafür kann jeder, der Jugendliche und der Senior, Gott preisen. Und deswegen sage ich auch, preis Gott für seinen Plan. Ich möchte jetzt am Ende noch mal ganz kurz zusammenfassen, was die Bibel hier ausgesagt hat. Maria glaubt also der Verheißung des Engels, dass sie den Messias Israel gebären wird. Und zweitens, Maria reist zu Elisabeth und erlebt dort, wie Gott an Elisabeth schon seine Verheißung erfüllt hat. Und zum dritten, Maria preist Gott für seine Barmherzigkeit und für die Erfüllung des verheißenen Messias. Warum also feiern wir Jesu Geburtstag? Weil Gott seinen König und seinen Retter auf die Erde hier gesandt hat, damit er sein Königreich hier anfängt aufzubauen. Und das ist sein großer Heilsplan. Und weiter haben wir gesehen, wie Gott hier seinen Plan mit einer bzw. sogar mit 2 Frauen durchführt. Und so wie Gott den großen Plan hat für Israel und für die Menschheit, so hat er eben auch diesen kleinen Teilplan für Maria und für Elisabeth und für jeden Menschen, der an ihn glaubt. Und wenn ich mir Maria jetzt als Beispiel nehmen will, so kann ich auf jeden Fall das von ihr lernen. Und ich formuliere das jetzt einfach parallel zu dem Bibeltext auch in 3 Punkten. Vertrau auf Gottes Plan, schau dir an, welche Pläne Gott bereits erfüllt hat, und zum 3. preis Gott für seinen Plan. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du einen Plan hast, dass du einen Plan für die ganze Welt gesetzt hast, dass du einen Plan für mich hast. Und Herr, du hast alles in deiner Hand. Ich danke dir, dass du Maria so wundervoll benutzt hast und für das, was wir von ihr lernen können. Du bist barmherzig und du liebst uns. Und du hast in Jesus Christus deinen Masterplan offenbart. Du hast deinen Sohn hier zu uns auf die Welt gesandt. Das feiern wir in diesen Tagen und dafür loben und preisen wir dich. Amen.